SRF 3.
Der neue Mann, Alexander Schallenberg, ist neuer Kanzler Österreichs und sagt schon zu seiner Vereidigung, dass er gegenüber Sebastian Kurz loyal sei. Dann das historische Urteil. Das höchste Gericht Norwegens gibt indigenen Recht und erklärt das größte Windkraftwerk des Landes für illegal. Und drei weise Wirtschaftswissenschaftler. Für ihre Antwort auf die Frage nach Ursache und Wirkung erhalten drei Männer den Wirtschaftsnobelpreis. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Vor zwei Tagen hat Sebastian Kurz sein Amt als österreichischer Bundeskanzler niedergelegt. Ganz offiziell wurde er nun heute von Bundespräsident Alexander Van der Bellen seines Amtes enthoben und Nachfolger Alexander Schallenberg vereidigt. Der Wechsel im Amt des Bundeskanzlers ist der Höhepunkt einer politisch turbulenten Woche in unserem östlichen Nachbarland. Mit Razzien auch im Kanzleramt und in der Zentrale von Kurzes Partei, der ÖVP. Auslandredaktorin Melanie Pfändler.
Das Blitzlichtgewitter verrät es. In Österreich wartete man heute gespannt auf diesen einen Moment.
Gemäß Artikel 70 Absatz 1 ernenne ich Sie, Herr Alexander Schallenberg, zum Bundeskanzler,
sagte Alexander Van der Bellen, der österreichische Bundespräsident. Unser Nachbarland hat also einen neuen Kanzler. Alexander Schallenberg, geboren 1969 in Bern, die letzten gut zwei Jahre Außenminister, Diplomat mit langjähriger Erfahrung. Schallenberg selbst trat kurz nach der Angelobung vor die Medien.
Was es jetzt braucht, sehr geehrte Damen und Herren, das ist Verantwortung und Stabilität, die wir gemeinsam gewährleisten wollen und müssen.
So Schallenberg angesichts der politischen Krise, in der Österreich seit einer Woche steckt. Er macht aber auch klar, dem bisherigen Kanzler Sebastian Kurz gegenüber ist er loyal.
Und damit ich eines gleich zu Beginn ganz bewusst klarstelle, ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd. Zudem halte ich die im Raum stehenden Vorwürfe für falsch und ich bin überzeugt davon, dass sich am Ende des Tages herausstellen wird, dass an ihnen nichts dran war.
Fragen von Journalistinnen und Journalisten wurden keine zugelassen.
Nun in die Schweiz und zu den Corona-Zahlen. Dominik Brandt hat das neueste Update des Bergi.
Gemeldet werden 2.262 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus seit Freitag, sowie 38 neue Spitaleinweisungen und 8 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Sowohl der 7-Tage-Schnitt bei den Neuinfektionen als auch jener bei den Patientinnen und Patienten in Intensivbehandlung ist tiefer als in der Vorwoche. Der Bund plant zum dritten Mal einen nationalen Aktionsplan, um Menschenhandel in der Schweiz zu bekämpfen. Trotz der bisher umgesetzten Massnahmen bestehe weiter Handlungsbedarf, schreibt das Bundesamt für Polizei. Der neue Aktionsplan soll insbesondere verhindern, dass durch Menschenhandel Arbeitskräfte ausgebeutet werden. Auch soll die Strafverfolgung gestärkt und Opfer besser unterstützt werden. Von 28 Massnahmen des letzten Aktionsplans seien 6 ungenügend umgesetzt worden. Künftig soll deshalb die Politik stärker mit einbezogen werden.
Info 3 Abend.
Edward Snowden, Julian Assange oder jüngst die Facebook-Frau Frances Haugen, sie alle sind Whistleblower bzw. eine Whistleblowerin. Als solche wollen sie auf Missstände in ihrer Firma oder Verwaltung aufmerksam oder umstrittene Vorgänge bekannt machen. Jüngstes Beispiel eines solchen Whistleblowing, die Pandora Papers. Auch bei Schweizer Unternehmen spielen Whistleblowerinnen und Whistleblower eine Rolle und sie tun das sogar im Interesse ihrer Arbeitgeber, imagemäßig und finanziell. Das zeigt eine neue Studie. Doch die Corona-Pandemie hat die Situation für interne Hinweisgeber komplizierter gemacht. Sabine Gorsche.
Es gibt verschiedene Formen von Missständen, die Whistleblower auf den Plan rufen können. Etwa, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass Angestellte der gleichen Firma Bestechungsgelder entgegennehmen oder Vetternwirtschaft betreiben. Oder wenn es im Unternehmen zu Fällen von Mobbing oder sexueller Belästigung kommt. Es sei letztlich im Interesse der Unternehmensleitungen, von solchen Vorgängen frühzeitig zu erfahren, sagt Christian Hauser, Professor am Schweizerischen Institut für Entrepreneurship an der Fachhochschule Graubünden. Die Forschungsarbeit seines Teams zeige nämlich,
dass die Unternehmen, wenn sie eine solche Meldestelle haben, davon profitieren. Es ist ihnen möglich, mehr Schadensfälle aufzudecken. Es ist ihnen möglich, sich besser aufzustellen, was ihren Ruf anbelangt als ethisch und moralisch handelndes Unternehmen.
Und es erlaube den Unternehmen nicht zuletzt, ihre internen Abläufe zu verbessern. Bei größeren Unternehmen gehörten Whistleblowing-Meldestellen mittlerweile zum Standard, wie Christian Hauser betont. Interessant ist aber, dass seit Ausbruch der Corona-Pandemie deutlich weniger Missstände gemeldet wurden. Es ist denkbar, dass es weniger Fälle von Korruption und Spesenbetrug gab, weil es noch kaum Dienstreisen gab. Dass es weniger Mobbing gab, weil viele Angestellte im Homeoffice und nicht im Büro arbeiten. Es ist laut Studienautor Hauser aber auch denkbar, dass es wegen der veränderten Arbeitsbedingungen schwieriger geworden ist, Missstände überhaupt zu entdecken.
Prozesse laufen nicht mehr so ab, wie man sich das gewohnt ist. Auch die Mitarbeitenden oder andere Anspruchsgruppen bekommen nicht mehr so viel mit. Sie sind von Informationsflüssen vielleicht auch abgeschnitten. Auch der informelle Informationsfluss funktioniert nicht mehr so gut.
Und so würden halt auch weniger zweifelhafte Vorgänge aufgedeckt. Und unabhängig davon, es gibt immer noch eine Reihe von Schweizer Unternehmen, die auf eine Whistleblowing-Meldestelle verzichten. Schließlich sind solche Meldestellen nach wie vor nicht gesetzlich vorgeschrieben. Regelmäßig hört man auch die Befürchtung, solche Meldestellen könnten dazu verleiten, unliebige Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen mit falschen Vorwürfen in Misskredit zu bringen. Studienautor Christian Hauser räumt ein, dass man einen solchen Missbrauch nie ganz ausschließen könne, aber laut seinen Forschungen sei das sehr selten der Fall.
Info 3 Abend.
Und nun nach Norwegen. Rentierzüchtende Sami in Mittelnorwegen hatten gegen den Bau der größten Windkraftanlage im Land geklagt, eine Anlage, die auch mit Geld aus der Schweiz gebaut wurde. Nun haben die Sami den Prozess gewonnen. Das höchste Gericht gab ihnen auf der ganzen Linie Recht, zum ersten Mal in der Geschichte Norwegens. Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann berichtet.
Für die betroffenen samischen Rentierzüchter auf der Halbinsel Fosen nördlich von Trondheim kommt das Urteil einige Jahre zu spät. Seit bald 20 Jahren kämpften die Angehörigen der indigenen Sami gegen das Milliardenprojekt in ihrem Stammland. Nachdem vor einigen Jahren mit den finanzstarken Schweizer Investoren die nötigen Mittel für den Bau von über 250 Windkrafträdern beisammen waren und untergeordnete Rechtsinstanzen sämtliche Klagen abgewiesen hatten, konnte die größte norwegische Windkraftanlage vor 2 Jahren in Betrieb gesetzt werden. Nun aber kommt das Urteil des höchsten Gerichtes zu einem ganz anderen Schluss. So sei, heißt es im heutigen Entscheid, dem sich alle Mitglieder des Gremiums anschlossen, mit dem Bau der Anlage die Lebensgrundlage der Sami in Frage gestellt worden und damit die einschlägigen Artikel in der UNO-Schutzkonvention für indigene Völker verletzt worden. Der Windkraftpark auf der Fosenhalbinsel sei aus diesem Grund illegal errichtet worden, hält das höchste Gericht fest. Damit setzt die oberste Rechtsinstanz Norwegens ein historisches Zeichen, auch international. Nun fordern samische Vertreter den Abriss der Anlage auf Fosen. Die staatliche norwegische Betreiberfirma möchte das Urteil zunächst genau studieren, bevor sie einen Kommentar abgibt. In der Schweiz erklärte ein Sprecher der CS heute auf Anfrage, dass Credit Suisse nicht mehr direkt im norwegischen Windkraftpark beteiligt sei. Die BKW, der zweite große Investor aus der Schweiz, nimmt laut einer Stellungnahme gegenüber SRF das Urteil zur Kenntnis und zeigt sich überrascht. Die Genehmigung zum Bau des Windkraftparkes sei, so die BKW, nach einem langen und gründlichen Verfahren erteilt worden. Bereits vor einem Monat hatte das Berner Energieunternehmen mitgeteilt, künftig bei solchen Investitionen eine solidere, menschlichere Sorgfaltsprüfung vorzunehmen.
Wer Gemüse kauft, nimmt oft auch Plastikverpackungen mit nach Hause. In Frankreich soll das genau jetzt nicht mehr der Fall sein, Dominik.
Frankreich setzt sich zum Ziel, kein Gemüse und kein Obst mehr in Plastikverpackungen zu verkaufen. Das Verbot soll nach und nach auf immer mehr Produkte ausgeweitet werden und ab 2026 die ganze Gemüse- und Obstpalette betreffen. Mit den neuen Regeln sollen jährlich mehr als 1 Milliarde Plastikverpackungen eingespart werden. Die deutschen Christdemokraten wollen den gesamten Bundesvorstand neu besetzen, als Konsequenz aus ihrer Niederlage bei der Bundestagswahl. Die CDU teilt mit, dass dies einstimmig so beschlossen worden sei. Einen Termin für den entsprechenden Sonderparteitag gibt es noch nicht.
Info 3 Abend.
Eine Woche lang, jeden Tag, werden die Trägerinnen und Träger der Nobelpreise bekannt gegeben. Abgeschlossen wird dieser Reigen jeweils mit dem Nobelpreis für Wirtschaft. Dessen Preisträger wurden heute bekannt gegeben. Es sind die drei Forscher, die in den USA lehren, David Card, Joshua Angrist und Guido Imbens. Die drei haben einen Weg gefunden, um einer ganz entscheidenden Frage auf die Schliche zu kommen. Wie hängen Ursache und Wirkung zusammen? Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Die aktuelle Pandemie ist für David Card ein höchst interessantes Forschungsfeld.
Yeah, I bet you that 20, 30 years from now we'll still be trying to sort that out, what exactly happened.
Ich wette, dass die Forschung noch in 20 oder 30 Jahren damit beschäftigt sein wird, herauszufinden, was jüngst genau passiert ist, sagte der frisch gebackene Preisträger heute in einem Interview mit dem Nobelpreiskomitee. Er denkt vor allem an die heftige Wirtschaftskrise und die wundersame Erholung seither.
Almost miraculous recovery after. So it's going to be something that I think people are going to struggle with interpreting for many, many decades.
Diese Ereignisse werden noch lange viele Fragen aufwerfen, so der 65-jährige Professor, der an der Universität Berkeley in Kalifornien lehrt und forscht. Ihn interessiert vor allem, welche Maßnahmen der Politik wie gewirkt haben oder welche Maßnahmen nichts gebracht haben. Kurz, er will der Ursache und Wirkung auf die Spur kommen, so wie die beiden anderen Preisträger auch, Joshua Angrist und Guido Imbens. Die Wissenschaftler haben in ihrer jahrzehntelangen Arbeit einen Weg gefunden, der weit über die Wirtschaftswissenschaften hinaus von Bedeutung ist, meint die Professorin und Publizistin Karen Horn.
Das ist ganz wichtig für die Evaluation zum Beispiel von wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Man kann jetzt sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also man kann verlässlich Politik evaluieren.
Dabei können die methodischen Ansätze der drei Preisträger in ganz unterschiedlichen Bereichen angewendet werden. Karen Horn nennt ein paar Beispiele.
Kann es um Arbeitsmarktpolitik gehen, um Bildungspolitik, um Steuerpolitik, um Wirtschaftsförderung, um wirklich alles Mögliche, wo man schauen will, was etwas, was man sich irgendwie theoretisch gut überlegt hatte, dann in der Praxis auch tatsächlich funktioniert hat oder nicht.
Darüber hinaus ist auch die Art und Weise der Methodik der Preisträger bemerkenswert. Den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung haben sie nicht theoretisch in einem Labor getestet, sondern mit realen Ereignissen, die im Alltag stattfinden. Eben beispielsweise die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, die je nach Gemeinde, Kanton oder Land ganz unterschiedlich waren oder sind. Und das macht die Ausgangslage nicht nur für die Preisträger spannend, sondern auch für viele andere Forschende, die ihre Methodik anwenden.
Zu den Börsendaten von SIX nun. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.772 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4%. Der Euro wird zu 1.0722 gehandelt, der Dollar zu 92,64 Rappen. Und das Wetter. Morgen ist es im Norden meist bewölkt und teilweise nass bei 10 bis 13 Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei 18 Grad.
So viel Info 3 für heute. Dominik Brandt, Michael Wieland und Patrick Seiler waren dafür im Studio. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.